Guten Morgen, meine Damen und Herren, und willkommen zur heutigen Telefonkonferenz der Siemens AG. Zu Beginn möchten wir Sie darüber informieren, dass diese Konferenz aufgezeichnet und als Audio-Webcast im Internet übertragen wird. Und damit übergebe ich das Wort an den heutigen Gastgeber Florian Martens, Leiter Media Relations und Executive Communications. Bitte, Herr Martens.
Vielen Dank. Guten Morgen und herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch von unserer Seite. Ich hoffe, Sie hatten bisher einen guten Start in den Frühling. Heute darf ich Sie ganz herzlich zu unserer telefonischen Quartalskonferenz mit unserem Vorstandsvorsitzenden Roland Busch sowie unserem Finanzvorstand Ralf Thomas begrüßen. Bevor wir loslegen, wie üblich noch einige organisatorische und technische Hinweise. Wir haben heute um 7 Uhr unsere Ergebnisse für das zweite Quartal veröffentlicht. Die Präsentation sowie die Reden unserer Vorstände und alle weiteren Unterlagen finden Sie wie üblich auf unserer Website unter siemens.com/presse. Dort wird auch die Aufzeichnung dieser Telefonkonferenz im Anschluss zur Verfügung stehen. Ganz kurz zum Ablauf. Herr Busch wird Ihnen zunächst einen Überblick über das abgelaufene Quartal geben, inklusive einiger Details zu den Markt- und Geschäftsentwicklungen. Anschließend wird Herr Thomas auf die Ergebnisse des zweiten Quartals näher eingehen, ebenso wie den Ausblick. Nach den Reden stehen die beiden Herren für ihre Fragen zur Verfügung. Unsere Telefonkonferenz endet spätestens um 9 Uhr. Abschließend möchte ich Sie, wie gewohnt und üblich, noch kurz auf das Safe Harbor Statement hinweisen, das Sie zu Beginn unserer Quartalspräsentation finden. Und nun darf ich das Wort übergeben an unseren CEO, Roland Busch.
Vielen Dank, Florian, und guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich möchte Ihnen heute unser starkes operatives Ergebnis vorstellen, das wir in sehr herausforderndem Umfeld erzielt haben. Ich gehe auch auf die schwere Entscheidung ein, das industrielle Geschäft in Russland komplett einzustellen. Und ich werde Ihnen erläutern, warum wir an unserem Ausblick auf Konzernebene festhalten. Denn insgesamt ist unsere Wachstumsstory voll intakt. Wir sind mit unserer auf Digitalisierung und Nachhaltigkeit fokussierten Strategie sehr erfolgreich. Doch zunächst zum Krieg in der Ukraine. Das ist ein Wendepunkt in der Geschichte. Die furchtbaren Ereignisse beschäftigen mich sehr, sie beschäftigen uns alle. Als Unternehmen haben wir diesen Krieg klar und entschieden verurteilt und versuchen seither, wo immer wir können, den Menschen in der Ukraine und den vielen Schutzsuchenden zu helfen. Ganz besonders am Herzen liegt uns dabei die Sicherheit und das Wohlergehen unserer 180 ukrainischen Kolleginnen und Kollegen. Ich denke beispielsweise an Andrei, unseren Sicherheitschef in der Ukraine, der weiterhin in Kiew ausharrt, in seinem Keller. Während Bomben einschlugen, hat er und viele andere daran gearbeitet, unsere Belegschaft, ihre Kinder und Familien in Sicherheit zu bringen und Konvois zur Westgrenze zu organisieren. Wir sind Andrei und dem Team sowie vielen anderen Kolleginnen und Kollegen hier zu größtem Dank verpflichtet. Den Flüchtenden helfen wir, die Ankunft im Westen zu erleichtern. Wir organisieren Wohnungen und Arbeit, auch Kindergartenplätze. Wir haben beispielsweise in Warschau eines unserer Gebäude zu einer Unterkunft für 150 Menschen umgebaut. Die Arbeit von Hilfsorganisationen haben wir von Beginn an finanziell unterstützt. Über unsere Organisation Siemens Caring Hands haben wir zu Beginn des Angriffs auf die Ukraine 2 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Insgesamt haben wir bislang 14 Millionen Euro bereitgestellt. Neben unmittelbarer Katastrophenhilfe hat das Unternehmen die mehr als 4,5 Millionen Euro Spende von Kolleginnen und Kollegen verdoppelt und mit weiteren Sachleistungen technische Hilfe geleistet. Hinzu kommen viele private Initiativen, wo etwa Unterkünfte zur Verfügung gestellt werden. Es ist hier leider nicht die Zeit, um detaillierter zu berichten, aber ich möchte sagen, ich bin sehr dankbar dafür, was hier getan und geleistet wird. Und es zeigt wieder einmal den unglaublichen Zusammenhalt bei Siemens. Der Krieg berührt uns menschlich und finanzielle Kennzahlen rücken angesichts der Tragödien in den Hintergrund. Dennoch, wir spüren, wie viele andere Unternehmen, die Auswirkungen auf unser Geschäft. In Russland haben wir rund 3.000 Kolleginnen und Kollegen. Der Russlandanteil am Umsatz der Siemens AG lag bei etwa 1%. Die stärkste Präsenz im Land hatte dabei Mobility mit verschiedenen langfristigen Projekten und zugehörigem Wartungsgeschäft. Digital Industries und Smart Infrastructure waren dagegen auf den Vertrieb und lokalen Service fokussiert. Nach Beginn des Krieges hat Siemens alles Neugeschäft in Russland sowie Lieferungen nach Russland ausgesetzt. Die umfassenden internationalen Sanktionen sowie aktuelle und mögliche weitere Gegenmaßnahmen beeinträchtigen unser Geschäft dort signifikant, ganz besonders das Service- und Instandhaltungsgeschäft bei Mobility. Nach gründlicher Bewertung der Lage hat Siemens daher entschieden, den russischen Markt mit seinem industriellen Geschäft vollständig zu verlassen. Das war keine einfache Entscheidung. Trotz unserer eindeutigen Haltung zu diesem Krieg. Schließlich sind wir seit 170 Jahren in Russland tätig. Wir haben enge Verbindungen zu unseren Kunden und wir tragen Verantwortung für unsere 3000 Kolleginnen und Kollegen, die wir, das möchte ich klar sagen, auch nach dieser Entscheidung nach besten Kräften unterstützen. Die Entscheidung wird bereits umgesetzt. Wir haben damit begonnen, den verbliebenen operativen Betrieb und alle industriellen Geschäftstätigkeiten abzuwickeln. Nicht berücksichtigt sind die auf Gesundheitsversorgung fokussierten Aktivitäten von Siemens Healthineers. Das Leasinggeschäft von Siemens Financial Services in Russland macht etwa 3% seines Portfolios aus. Und auch SFS hat seit Ende Februar alles Neugeschäft ausgesetzt und erfüllt gegenwärtig nur laufende Verträge. Hier prüfen wir gegenwärtig alle Optionen im Rahmen der regulatorischen Anforderungen. Im zweiten Quartal belaufen sich die Auswirkungen auf den Gewinn nach Steuern auf rund 600 Millionen Euro, überwiegend aufgrund von nicht zahlungswirksamen buchhalterischen Wertminderungen, Abschreibungen und Belastungen. Am stärksten betrifft das Mobility und Ralf Thomas wird Ihnen dazu noch Einzelheiten nennen. Aus heutiger Sicht sehen wir weitere mögliche Risiken auf den Gewinn nach Steuern in Höhe von niedrigen bis mittleren dreistelligen Millionenbetrag, ohne dass wir das zeitlich eingrenzen können. Mögliche Effekte sind größtenteils wieder nicht zahlungswirksame Belastungen, die sich etwa aus der Abwicklung rechtlicher Einheiten, der Bewertung von Vermögenswerten bei SFS und Restrukturierungen ergeben könnten. Der zeitliche Rahmen ist dabei schwer vorhersehbar, weil die Abwicklung von juristischen Gesellschaften auch von Faktoren abhängt, die sich unserer Kontrolle entziehen. Nicht zuletzt von lokalen Regelungen, die sich schnell ändern können. Unser Ausstieg aus dem russischen Markt hat also signifikante Auswirkungen. Umso deutlicher möchte ich hervorheben, wir halten an unserem Ausblick auf Konzernebene fest, den wir zu Beginn des Geschäftsjahres 2022 festgelegt haben. Das ist möglich, weil wir in der ersten Hälfte unseres Geschäftsjahres eine starke operative Leistung gezeigt haben. Zusammen mit positiven Portfolioeffekten können wir dadurch den Einmaleffekt des Austritts aus dem russischen Markt ausgleichen. Zu den erwähnten positiven Effekten zählt etwa die Veräußerung des Post- und Paketgeschäfts von Siemens Logistics, die wir nun voraussichtlich in der zweiten Hälfte dieses Geschäftsjahres abschließen werden. Mehr dazu von Ralf. Wenn ich mir die Highlights aus unserem Kerngeschäft im zweiten Quartal anschaue, dann kann ich sagen, ich bin sehr zufrieden, wie wir unsere strategischen Initiativen vorantreiben. Mit dem klaren Ziel, unser digitales und nachhaltiges Geschäft zu stärken und unser Portfolio weiter zu vereinfachen. Trotz unruhiger Zeiten, Siemens wächst profitabel. Unsere Kunden investieren weiterhin massiv in ihre digitale Transformation, in Energie- und Ressourceneffizienz, gerade vor dem Hintergrund der stark steigenden Preise bei Energie und Material. Gleichzeitig werden unsere Automatisierungs- und Softwarelösungen noch wichtiger, weil Arbeitsplätze fehlen, Arbeitskräfte fehlen und Fabriken, Energienetze und Infrastrukturen immer komplexer werden. Das alles unterstützt unseren Auftragseingang, der auf vergleichbarer Basis um 22% gewachsen ist. Unser starkes Momentum setzt sich hier in fast allen Bereichen fort. Aufgrund längerer Lieferzeiten gibt es weiterhin zu einem gewissen Teil vorgezogene Bestellungen. Insgesamt wuchsen wir bei den Umsatzerlösen auf vergleichbarer Basis um starke 9% ohne Berücksichtigung der Effekte im Zusammenhang mit Russland. Besonders stolz bin ich auf das Ergebnis im Automatisierungsgeschäft von Digital Industries. Mit einem Umsatzplus von 16% auf vergleichbarer Basis gewinnen wir hier weiter Marktanteile. Hier zeigt sich übrigens auch die agile und erfolgreiche Leistung unseres Teams in Sachen Lieferketten. Sehr stolz sind wir auch auf unseren konsistenten, sehr starken Free Cashflow auf Konzernebene. Hier haben wir mit 1,3 Milliarden Euro erneut geliefert. Zusammen mit den Erträgen aus unseren Veräußerungen stärken wir unsere Bilanz weiter und schaffen Spielraum, um unser Aktienrückkaufprogramm zu beschleunigen und weiter Schulden abzubauen. Dennoch, das makroökonomische Umfeld bleibt sehr volatil. Der Krieg treibt die Kosteninflation und verstärkt den Druck auf die Lieferketten. Die Situation bleibt sehr dynamisch. Die Pandemie hat sich im zweiten Quartal in Teilen auf die Produktivität in den USA und Europa ausgewirkt. Für das dritte Quartal sehen wir Risiken durch die Omikron-Ausbrüche und die Lockdowns, unter anderem in Shanghai und Shenzhen. Fehlende Lieferungen aus Shanghai wirken sich auf den Rest von China aus und darüber hinaus. Die Lieferketten sind unterbrochen und die Logistik stockt. In den betroffenen Gegenden unterstützen wir unsere Kolleginnen und Kollegen mit Lebensmitteln und anderen Dingen, die sie für ihre Gesundheit und Sicherheit brauchen. Unsere Fabriken in Shanghai arbeiten entweder in einem geschlossenen Kreislauf oder wir fahren sie gerade wieder hoch. Die Lage ändert sich aber täglich und wir rechnen nicht damit, dass wir verlorene Produktionszahlen im dritten Quartal vollständig aufholen können. Wir arbeiten weiterhin intensiv mit unserem Lieferantennetzwerk und in unseren eigenen Fabriken daran, diese Herausforderungen zu meistern. Wir wollen die Auswirkungen auf unsere Kunden so gering wie möglich halten. Und wir werden die Kosteninflation weiterhin durch angemessene Preiserhöhungen ausgleichen. Insgesamt sehen wir eine starke operative Leistung mit einer anhaltenden Wachstumsdynamik. Der Auftragseingang ist mit 21 Milliarden Euro beeindruckend. Das ist ein, wie ich bereits sagte, organisches Wachstum von 22%. Unser Auftragsbestand hat damit die Rekordhöhe von 94 Milliarden Euro erreicht. Hervorragend ist auch erneut das Book-to-Bill-Verhältnis von 1,23. Die Umsatzerlöse wuchsen um 7% auf 17 Milliarden Euro. Hier liegt Siemens Healthineers in der Entwicklung mit 16% an der Spitze. Digital Industries und Smart Infrastructure haben hohe einstellige prozentuale Zuwächse. Und bei Mobility haben wir einen Rückgang, der auf die Lage in Russland zurückgeht. Die größten Beiträge zu diesem Wachstum kommen aus Deutschland mit einem Plus von 10% und den USA mit 17% Wachstum. China bleibt konstant. Hier war allerdings das Vorjahresquartal außergewöhnlich stark. Im industriellen Geschäft liegt die operative Ergebnismarge bei 14,6%. Dieser Wert ist aber ohne die Belastungen durch Russland, die mit 360 Basispunkten zu Buche schlagen. Das unverwässerte Ergebnis je Aktie vor Effekten aus der Kaufpreisallokation liegt bei 1,50 Euro. Ohne die Belastungen durch Russland wären das 71 Cent mehr gewesen. Im Vorjahr hatten wir von dem Verkauf von Flender profitiert. Wie bereits angesprochen, sehen wir starke und anhaltende Wachstumstrends in allen unseren Geschäften. Unsere adressierbaren Märkte haben inzwischen ein Volumen von 465 Milliarden Euro, ergänzt durch angrenzende Märkte in der Digitalisierung und IoT in der Größe von weiteren 130 Milliarden Euro. Wir schauen uns derzeit die verschiedenen kurz- und langfristigen Effekte auf das mittelfristige Marktwachstum genau an. Wir sind auch weiterhin davon überzeugt, Digitalisierung, Automatisierung, Dekarbonisierung, Ressourceneffizienz, die damit verbundenen Investitions- und Konjunkturmaßnahmen, das sind für uns weiterhin ganz klar die Wachstumstreiber. Ein entscheidender Faktor für unsere Stärke und Widerstandskraft ist der Rekordauftragsbestand von 94 Milliarden Euro. Das sind mehr als 20 Milliarden über dem Vorjahresquartal. Das heißt, der größte Anteil der Umsatzerlöse für das zweite Halbjahr steht bereits in unseren Büchern. Jetzt geht es darum, das als Umsatz zu realisieren, indem wir diese Aufträge stringent abarbeiten und dabei die Lieferketten weiterhin im Griff behalten. Hilfreich ist, dass wir in unseren kurzzyklischen Produktgeschäften bei Digital Industries und Smart Infrastructure eine sehr gute Voraussicht durch den Auftragsbestand haben, gestützt auf ein hohes Maß an Vorauszahlungen. In einigen Bereichen sind bereits Aufträge eingegangen, die in die erste Hälfte des Geschäftsjahres 2023 reichen. Bei Mobility haben wir einen Auftragsbestand bei Projekten und im Service, der uns attraktive Ergebnismargen verspricht. Ein entscheidender Hebel für weitere Wertsteigerung ist unser Wachstumsziel für das digitale Geschäft, etwa 10% pro Jahr bis 2025. Und hier sind wir voll auf Kurs. Unsere Umsatzerlöse im ersten Halbjahr überstiegen die 3 Milliarden Euro. Digital Industries beschleunigt die Transformation zu Software as a Service, kurz SaaS. Und wir erleben ein sehr dynamisches Umfeldwachstum bei Mendix und Supplyframe. Wir sind auf einem guten Weg und arbeiten weiter entschlossen daran, unsere ambitionierten Wachstumsziele umzusetzen. Dazu haben wir jetzt auch weitere organisatorische Schritte unternommen. Im Januar hat Smart Infrastructure ein fokussiertes Software-Team gebildet mit rund 2500 Software- und Technologieexperten. Sie arbeiten in dieser Einheit zusammen, um Stromnetze intelligenter und effizienter zu machen. Ihr Anspruch? Der führende Softwareanbieter für digitale elektrische Netze zu werden. Und vor einer Woche haben sie dafür Kunden ein erstes umfangreiches Softwarepaket vorgestellt. Einen ähnlichen Schritt haben wir bei Mobility gemacht und das Softwaregeschäft in einer Einheit zusammengefasst. Hakon, Skills und Bytemark. Das Ziel ist, für die Nutzer ein nahtloses und stimmiges Angebot für Bahnen, Busse oder auch Leihfahrzeuge anzubieten, das auch uns schneller und profitabler wachsen lässt. Bei Digital Industries ist die Umstellung auf Software as a Service in unserem Produkt-Lifecycle-Geschäft von strategischer Bedeutung, wie Sie wissen. Im zweiten Quartal zeigen die Zahlen, dass es uns gelingt, das Geschäft noch schneller als geplant umzustellen. Unser jährlich wiederkehrender Umsatz, der sogenannte ARR, wuchs um 13% gegenüber dem Vorjahresquartal auf 3,1 Milliarden Euro. Er liegt damit über unserem mittelfristigen Ziel von 10% jährlichem Wachstum. Der Schlüsselindikator, der ARR im Cloud-Geschäft, ist allein in diesem Quartal um 3 Prozentpunkte gewachsen, also von 6 auf insgesamt 9%. Unser Sales-Team ist sehr aktiv und die Kunden reagieren sehr positiv. Viele erneute Verträge in diesem PLM-Geschäft setzen auf das neue Modell. Die Umstellungsrate liegt nun bei 44%, mehr als erwartet. Sie decken fast 70% des gesamten Vertragsvolumens ab. Nur die Kehrseite des Erfolgs, wie erwartet, mindert die Umstellung, Umsatz und Profitabilität im abgelaufenen Quartal. Insgesamt haben in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres rund 1250 Kunden zu unserem SaaS-Angebot gewechselt. Allein im zweiten Quartal waren etwa die Hälfte davon kleine und mittlere Unternehmen, darunter viele Neukunden. Das freut uns, denn mit dem neuen Geschäftsmodell wollen wir schließlich unsere Kundenbasis verbreitern. Im zweiten Quartal hatten wir die bisher meisten Vertragserneuerungen im PLM-Portfolio und unser Plan ist, diesen Appetit der Kunden auf Software-Service-Service weiterzustellen. Mit unseren Technologien und Expertenwissen helfen wir unseren Kunden, ihre Industrien zu transformieren und nachhaltiger zu machen. Die Highlights des Quartals sind Software für Lkw und das Management von Stromnetzen sowie Hochgeschwindigkeitslokomotiven. Das Beispiel für nachhaltig erzeugte Lebensmittel zeigt besonders anschaulich, wie wir die realen und die digitalen Welten verbinden. Einige Unternehmen setzen darauf, künftig Nahrung im Meer anzubauen. Damit dies wirtschaftlich möglich wird, haben wir für eine solche Unterwasserfarm einen kompletten digitalen Zwilling erstellt. In Nemos Garden, an der italienischen Riviera wachsen Pflanzen völlig autark in einigen Metern Tiefe. Wir helfen mit unseren digitalen Technologien, dass die dort verankerten Kuppeln effizient gebaut und betrieben werden können, und mit Hilfe von künstlicher Intelligenz optimieren wir das Pflanzenwachstum. Dekarbonisierung, Ressourceneffizienz und Nachhaltigkeit, das sind entscheidende Trends, die auch unserem Geschäft Wachstumsimpulse geben. Wir setzen Degree, unser Rahmenwerk für Nachhaltigkeit, weiter konsequent um. Zwei Initiativen möchte ich herausheben. Unser Anteil an erneuerbaren Energien im Energiemix betrug im vergangenen Geschäftsjahr 78%. Und wir werden diese Quote weiter erhöhen. In Deutschland haben wir einen Vertrag abgeschlossen, für weitere 10 Jahre Strom aus Photovoltaik zu beziehen. Der Krieg der Ukraine findet auch im Internet statt. Auch dort gibt es Angriffe. Damit ist allen noch klarer geworden, wie wichtig Cybersecurity ist. Es ist ein Muss für alle Unternehmen und die öffentliche Hand. Cybersecurity ist auch eine Geschäftschance. Wir haben das Angebot für unsere Kunden erweitert, etwa mit einem Cyber Security Center für kritische Infrastrukturen in Kanada, hier hauptsächlich für Stromversorger. Kein Unternehmen kann dieser wachsenden Bedrohung auf Dauer allein begegnen. Daher freue ich mich, dass das Digital Trust Forum, dem Organisationen wie der BDI oder die Plattform Industrie 4.0 angehören, mit der Charter of Trust zusammengehen. Diese Cyber Security Initiative wurde von Siemens initiiert. Und hier gehören nun auch Bosch und die Deutsche Post zu den 17 Mitgliedern. Wir begrüßen Sie herzlich dazu. Bei Siemens haben wir mehr als 1300 Cybersecurity-Experten in 5 globalen Hubs. Mehr als je zuvor arbeiten Sie daran, unsere Kunden und auch uns selbst vor Angriffen zu schützen. Und damit übergebe ich an Ralf, der Ihnen weitere finanzielle Details erläutern wird.
Ja, vielen Dank, Roland, und auch von meiner Seite einen guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Erlauben Sie mir zunächst, wie immer, den Hinweis auf unsere Ergebnisveröffentlichung, in der Sie die Ergebnisse aller Geschäfte inklusive der bereits veröffentlichten Zahlen von Siemens Healthineers finden. Damit gehen wir direkt über zu einem detaillierten Blick auf unsere Performance in einem sehr ereignisreichen zweiten Quartal. Wir beginnen mit den Ergebnissen von Digital Industries. Unsere Schlüsselmärkte, wie zum Beispiel die Automobilindustrie, der Maschinenbau und die Elektronikindustrie, zeigten weiterhin eine starke Wachstumsdynamik, allerdings mit ersten Anzeichen einer gewissen Normalisierung. Das exzellente Auftragswachstum in unseren kurzzyklischen Geschäften Fabrikautomatisierung und Motion Control war nach wie vor zu einem beträchtlichen Teil von der Erwartung längerer Lieferzeiten seitens unserer Kunden beeinflusst. Das bemerkenswerte Book-to-Bill-Verhältnis von 1,3 steigerte den Auftragsbestand von Digital Industries auf jetzt mehr als 11,5 Milliarden Euro. Alle Automatisierungsgeschäfte verzeichneten ein massives Wachstum von insgesamt 38% im Auftragseingang. Das Auftragswachstum im Softwaregeschäft lag ohne Großaufträge in diesem Quartal im mittleren 10%-Bereich. Sehr erfreulich war der Anstieg der Umsatzerlöse in den Automatisierungsgeschäften. Da die andauernden Beeinträchtigungen der Lieferketten im zweiten Quartal erneut extrem gut abgefedert werden konnten, haben wir rekordverdächtige Produktionsmengen und ein Wachstum der Umsatzerlöse von 16% erreichen können. Auch wenn wir weiterhin in der Lage waren, die Engpässe in der Lieferkette Schritt für Schritt abzumildern, gehen wir aktuell davon aus, dass die Situation noch über das Geschäftsjahr 2022 hinaus kritisch bleiben wird. Auch die weitere Entwicklung der Covid-Situation in China wird dafür ausschlaggebend sein. In der diskreten Automatisierung sind die Umsatzerlöse um 20% angestiegen. Eine weitere Belebung haben wir mit einem Umsatzplus von 7% in der Prozessautomatisierung gesehen. Wie Roland Busch bereits erwähnte, gingen die Umsatzerlöse im Softwaregeschäft um 11% zurück. Ausschlaggebend dafür war zum einen unsere beschleunigte Umstellung auf Software as a Service im PLM-Segment, zum anderen fehlten größere Aufträge im volatilen Electronic Design Automation oder kurz EDA-Geschäft. Während PLM einen moderaten Rückgang von 4% verzeichnete, wies das EDA-Geschäft im Vergleich zum starken Vorjahresquartal ein Minus im mittleren 20%-Bereich aus. Mendix hingegen setzte seinen Wachstumskurs jenseits der 30% erfreulicherweise fort. Die Ergebnismarge von Digital Industries lag mit 18,1% unter unseren ursprünglichen Erwartungen, was auf die beschleunigte SaaS-Umstellung zurückzuführen ist, die die Marge mit zusätzlichen 100 Basispunkten belastete. höhere Rückstellungen für variable Vergütungselemente aufgrund des anhaltend starken Auftragseingangs sowie eine nicht liquiditätswirksame Abschreibung von Umlaufvermögen in Russland beeinträchtigten die Profitabilität zusätzlich in Höhe von insgesamt 80 Basispunkten. Auch unsere wichtigen und anhaltenden Investitionen in Cloud-Technologien in Höhe von 61 Millionen Euro belasteten auf der Marge von Digital Industries im zweiten Quartal mit rund 130 Basispunkten und werden wie angekündigt im Laufe des Geschäftsjahres 22 schrittweise weiter ansteigen. Überaus erfreulich ist, dass Digital Industries einen hervorragenden Free Cash Flow von über 1 Milliarde Euro erzielt hat. Höhere Lagerbestände zur Stabilisierung der Lieferkette im Automatisierungsgeschäft konnten durch höhere Anzahlungen vorfinanziert werden. Dank eines exzellenten Managements von Zahlungszielen gelang es zudem, Verbindlichkeiten abzubauen. Zusätzlich leistet das Softwaregeschäft mit seinem saisonal gewohnt starken Cashflow im zweiten Quartal einen beträchtlichen Beitrag zu diesem Erfolg. Mit Blick auf unsere wichtigsten Endmärkte erwarten wir für die nächsten Quartale eine anhaltend positive Dynamik, die auf einem günstigen Investitionsklima und starken langfristigen Treibern in den meisten unserer Schlüsselindustrien beruht. In der Automobilbranche erwarten wir eine zunehmende Normalisierung auf hohem Niveau. Engpässe in ihren Lieferketten werden unsere Kunden in vielen Branchen allerdings auch weiterhin beeinträchtigen. Bei der geografischen Betrachtung des dynamischen Wachstums von Auftragseingang und Umsatzerlösen im Automatisierungsgeschäft ergibt sich folgendes Bild. Alle Regionen wiesen ein zweistelliges Auftragswachstum auf, wobei Europa und China die Spitzenreiter waren. In China verzeichneten wir ein starkes Wachstum von 27%, während der Auftragseingang in Deutschland und Italien sogar um 37% buchstäblich in die Höhe schoss. Wir erwarten für die Zukunft allerdings eine weitere Normalisierung der Nachfrage und einen sukzessiven Abbau des Auftragsbestands. Das Wachstum der Umsatzerlöse war in den Automatisierungsgeschäften breit gefächert mit einem starken Zuwachs von 25% in China. In Deutschland lag das Wachstum bei 8%, maßgeblich getrieben durch das Motion Control Geschäft. In Italien beflügelte insbesondere das Wachstum in der diskreten Automatisierung das Umsatzplus von insgesamt 23% und in den USA legte die Prozessautomatisierung zweistellig zu. Obwohl sich der Auftragsbestand auf Rekordniveau befindet, ist es sehr anspruchsvoll, eine qualifizierte Prognose für das dritte Quartal zu geben. Diese ist stark abhängig von der weltweiten Verfügbarkeit von Komponenten sowie von der Dauer und dem Ausmaß von Lockdowns in Shanghai und in anderen Regionen Chinas. Die Produktion in unseren wichtigsten Werken für Digital Industries in Nanjing und Chengdu läuft. Deren Produktionsmenge und Lieferfähigkeit werden jedoch zunehmend von Unterbrechungen der lokalen Lieferketten und von der Komponentenverfügbarkeit bei den in Shanghai und Umgebung ansässigen Zulieferern beeinträchtigt, ebenso wie von den allgemeinen, nahezu flächendeckenden logistischen Einschränkungen und Herausforderungen. Unter der Annahme, dass die wirtschaftlichen Aktivitäten und vor allem die Fabriken in Shanghai im Laufe des Monats Mai wieder hochgefahren werden können und sich die Lage in anderen Regionen Chinas nicht ernsthaft verschlechtert, wird das vergleichbare Umsatzwachstum von Digital Industries im dritten Quartal bei etwa 10% liegen. Es wird unter anderem durch einen positiven Beitrag aus dem Softwaregeschäft unterstützt werden, wo wir größere Aufträge im EDA-Geschäft erwarten, die Effekte aus der fortlaufenden SaaS-Umstellung im PLM-Geschäft mehr als kompensieren. Wir gehen von einer Ergebnismarge von etwa 20% für das dritte Quartal der DI aus. Die Ergebnisqualität hängt, wie gesagt, stark von den Entwicklungen in China und der Geschwindigkeit der SaaS-Migration ab. Kommen wir nun zu Smart Infrastructure. Das SI-Team erzielte ein starkes Wachstum von Auftragseingang und Umsatzerlösen in günstigen Endmärkten. Die Margen verbesserten sich trotz der Belastungen im Zusammenhang mit Covid-19 und trotz der gegen Russland verhängten Sanktionen. Insgesamt stieg der Auftragseingang um 22%, hauptsächlich beflügelt von einem Plus von über 30% im Electrical Products Geschäft, das von der anhaltenden industriellen Nachfrage profitierte. Außerdem legte das Electrification-Geschäft um mehr als 20% zu, bedingt durch größere Aufträge für Rechenzentren, etwa von einem weltweit führenden Social-Media-Konzern sowie einer starken Nachfrage aus der Halbleiterindustrie. Ein weiterhin starkes Produktgeschäft sowie ein sich beschleunigendes Lösungs- und Servicegeschäft führten zu einem Anstieg von etwa 15% im Buildings-Geschäft. Zu einem Umsatzwachstum von insgesamt 8% leistete das Electrical Products Geschäft mit einem Anstieg von 15% den größten Beitrag. Dem SI-Team ist es erneut gelungen, größere Beeinträchtigungen der Lieferkette abzufedern und die Kapazitätsauslastung der Fabriken auf einem hohen Niveau zu halten. Die Ergebnismarge in Höhe von 11,1% lag 30 Basispunkte über dem Vorjahresquartal und profitierte von einer höheren Kapazitätsauslastung sowie Kosteneinsparungen aus der konsequenten Umsetzung unseres Programms zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit, mit dem wir voll im Zeitplan liegen. Der Gegenwind durch gestiegene Rohstoffpreise sowie die Kosteninflation bei Bauteilen und Logistik wurde durch Preismaßnahmen zu großen Teilen abgefedert. Teilweise wurde dieser Effekt zudem von den Folgen der Pandemie beeinträchtigt. Davon war insbesondere das Lösungs- und Servicegeschäft betroffen. Außerdem konnten wir auch hier erste Auswirkungen des Lockdowns in Shanghai spüren, wo im Laufe des März zwei Fabriken zeitweise geschlossen wurden. Abschreibungen und Wertberechtigungen auf Vermögensgegenstände in Russland hatten einen Effekt von rund 40 Basispunkten. Außerdem sehr erfreulich, Smart Infrastructure erzielte weitere Fortschritte bei der Optimierung seines Portfolios. So konnte der Verkauf von SGS, der österreichischen Siemens Gebäudemanagement und Services GmbH, vereinbart werden. Der Abschluss der Transaktion wird vorbehaltlich der entsprechenden behördlichen Genehmigungen im Laufe des dritten Quartals erwartet. Der Free Cash Flow von Smart Infrastructure war insgesamt solide, obwohl angesichts angespannter Lieferketten bewusst teils höhere Lagerbestände hingenommen wurden, um die Produktion zu sichern. Bei der geografischen Betrachtung der Volumensentwicklung konnten wir eine starke, breit gefächerte Dynamik im Auftragseingang beobachten. Alle großen Regionen verzeichneten Wachstum, angeführt von den USA mit einem Anstieg von bemerkenswerten 39%. Die Umsatzerlöse stiegen in allen Regionen, außer in China. In den USA legten die Umsatzerlöse um beeindruckende 10% zu. Das Servicegeschäft erzielte dank deutlicher Zuwächse in Europa und Amerika insgesamt 7% Umsatzwachstum. Wie bei Digital Industries möchten wir Ihnen auch für Smart Infrastructure einen Überblick über die Marktentwicklungen in den wichtigsten Endmärkten geben. Bei Gewerbeimmobilien beobachten wir eine gewisse Mäßigung aufgrund von indirekten Auswirkungen des Ukraine-Kriegs. In anderen wichtigen Branchen, beispielsweise in der Energieverteilung, der Elektronikindustrie, im Gesundheitswesen oder bei Rechenzentren, sehen wir gesundes und nachhaltiges Wachstum. Basierend darauf erwarten wir für das dritte Quartal ein vergleichbares Umsatzwachstum, das mit unserem Ausblick für das gesamte Jahr im Einklang steht. Wir gehen davon aus, dass sich die Ergebnismarge im dritten Quartal am oberen Rand der Jahresprognose von 12-13% bewegen wird, inklusive des positiven Effekts eines mittleren zweistelligen Millionenbetrags aus dem Verkauf von SGS. Diese Erwartungen treffen wir unter der Annahme, dass sich einerseits die Situation hinsichtlich des Lockdowns in Shanghai im Laufe des Monats Mai entspannen wird und sich andererseits die Lage angespannter Lieferketten und der damit teils verbundenen Kosteninflation nicht weiter verschlechtern wird. Wir erwarten für das dritte Quartal einen leicht negativen Einfluss im Verhältnis von Kostensteigerungen gegenüber unseren eigenen Preisanpassungen. Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2022 erwarten wir hier dann allerdings eine positive Veränderung. Wie Roland Busch bereits erwähnte, wurden die Ergebnisse von Mobility im zweiten Quartal massiv von den gegen Russland verhängten Sanktionen beeinträchtigt, während die unterliegende operative Leistung doch recht solide war. Der Auftragseingang stieg um 13% auf 2,5 Milliarden Euro. Dieser Anstieg ist vor allem auf ein höheres Volumen aus Großaufträgen zurückzuführen, insbesondere im Schienenfahrzeuggeschäft. Darunter ein Auftrag über 50 Vectron-Lokomotiven für die tschechischen Bahnen. Außerdem konnten wir im Rahmen der sogenannten zweiten Option einen Auftrag für zusätzliche 18 U-Bahn-Züge für München gewinnen. Das Bahninfrastrukturgeschäft legte im mittleren einstelligen Bereich zu. Der Auftragsbestand zum 31. März betrug 36 Milliarden Euro bei gleichzeitig konstant guter Margenqualität. Dieser Wert beinhaltet Stornierungen in Höhe von ca. 4 Milliarden Euro, die in Verbindung mit dem Geschäftsausstieg in Russland entstanden sind. Unsere Projektpipeline sieht erfreulicherweise auch für die kommenden Quartale weiterhin sehr vielversprechend aus. Die Umsatzerlöse gingen im zweiten Quartal um 9% zurück. Infolge der gegen Russland verhängten Sanktionen mussten Umsatzerlöse in Höhe von über 200 Millionen Euro, die in vergangenen Perioden realisiert worden waren, zurückgenommen werden. Wenn man diesen Effekt in Höhe von ca. 10 Prozentpunkten sowie die nicht realisierten Umsatzerlöse für bereits erbrachte Leistungen im zweiten Quartal außer Acht lässt, verzeichnete die Mobility ein moderates Wachstum. Aufgrund der gegen Russland verhängten Sanktionen wurde das Ergebnis von Mobility durch Wertminderungen, Abschreibungen und andere Belastungen in Höhe von insgesamt 567 Millionen Euro beeinträchtigt. Das wirkt sich mit etwa 25,7 Prozentpunkten negativ auf die Profitabilität aus. Das operative Geschäft jenseits dieser Russland-Effekte erzielte indessen eine solide Marge von 8,4%, auf die sich nach wie vor eine geringere Produktivität infolge der Pandemie und der angespannten Lieferketten auswirkt. Da die Abschreibungen und Belastungen aus Russland größtenteils nicht liquiditätswirksam waren, hatten sie nur einen geringfügigen Effekt auf den Free Cash Flow im zweiten Quartal. Folglich konnte Mobility eine gute Cash-Performance in Höhe von 140 Millionen Euro vorweisen. Für die zweite Hälfte des Geschäftsjahres erwarten wir von Mobility kontinuierlich positive Beiträge zum Free Cash Flow. Aufgrund der ausbleibenden Zahlungen russischer Kunden wird die Cash Conversion Rate für das gesamte Geschäftsjahr jedoch deutlich unter 1 liegen. Für das dritte Quartal erwarten wir, dass sich das Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich bewegt, da es weiterhin unter dem Einfluss fehlender Umsätze aus Projekten in Russland stehen wird. Die Ergebnismarge für das dritte Quartal erwarten wir in Höhe von etwa 7%. Fehlende Umsätze aus Russland-Projekten, eine angespannte Materialversorgung sowie logistische Herausforderungen werden sich weiterhin negativ auf das Ergebnis auswirken. Meine Damen und Herren, auf unsere Ergebnisse außerhalb der industriellen Geschäfte möchte ich hier nur kurz eingehen. Im Anhang auf Seite 28 der Präsentation finden Sie die gesamte Ergebnisüberleitung mit allen Details. Hierzu an dieser Stelle nur so viel. Siemens Financial Services lieferte robuste Ergebnisse durch Belastungen von 57 Millionen Euro infolge der gegen Russland verhängten Sanktionen stark beeinflusst wurden. Das Geschäft mit Eigenkapitalbeteiligungen leistete einen sehr positiven Beitrag zu den Ergebnissen im zweiten Quartal. Unser Ziel, innerhalb der Portfolio-Companies nachhaltig Wert zu schaffen, verfolgen wir weiterhin sehr erfolgreich. Das belegte im zweiten Quartal einen Neubewertungsgewinn von 292 Millionen Euro in Verbindung mit dem angekündigten Verkauf des Siemens-Anteils am Valeo Siemens e-Automotive Joint Venture eindrücklich. Zudem verbesserten alle vollkonsolidierten Einheiten ihre Ergebnisse. Ein höherer Verlust aus unserer Ad-Equity-Beteiligung an Siemens Energy war für uns nun zum wiederholten Mal eine sehr unbefriedigende Entwicklung. Der Posten Finanzierung, Konsolidierungen und sonstige Positionen beinhaltete einen leider nur temporäre positiven Nettoeffekt von 177 Millionen Euro aus Sicherungsgeschäften der Konzern Treasury im Zusammenhang mit dem russischen Rubel. Gegenläufig wirkte unter anderem ein Neubewertungsverlust von 119 Millionen Euro bei unserer Beteiligung an ThoughtWorks. Die Steuerquote von 31% war in diesem Quartal temporär höher aufgrund von steuerlich nicht abzugsfähigen Posten in Verbindung mit Russland. Kommen wir nun zu unserem exzellenten Free Cash Flow. Unsere Leistung im zweiten Quartal zeigt sehr eindrücklich, dass es uns dank eines stringenten Working Capital Managements gelingt, eine starke und über das Jahr hinweg konsistente Entwicklung des Free Cash Flows zu erzielen. Wir sind sehr zuversichtlich, diesen Kurs trotz der bestehenden Engpässe in den Lieferketten fortsetzen zu können. Ich möchte Sie an dieser Stelle bereits heute darauf hinweisen, dass die anstehenden Einnahmen aus den Veräußerungen der Post- und Paketgeschäftslogistik von Siemens Logistics sowie von Unix Traffic nicht im Free Cash Flow erfasst werden. Der Gewinn nach Steuern wurde im zweiten Quartal im erheblichen Umfang von Effekten, die im Zusammenhang mit Russland stehen, belastet. Das spiegelte sich auch in zwei weiteren wichtigen Kennzahlen des Siemens Financial Frameworks wider. Die Kapitalrendite exklusive Variant-bezogener M&A-Effekte lag mit 11,1% außerhalb des Zielkorridors. Ursache dafür war der bereits erwähnte Russland-Effekt, der sich im zweiten Quartal mit 460 Basispunkten auf die Kapitalrendite auswirkte. Wir gehen davon aus, dass sich diese Kennzahl für das gesamte Geschäftsjahr deutlich verbessern wird. Und zweitens lag das Verhältnis von industrieller Nettoverschuldung zu EBITDA mit 1,6 leicht über dem Wert, den wir maximal anstreben. Mit einem starken operativen Free Cash Flow und erheblichen Einnahmen aus Veräußerungen von Unix Traffic und dem Post- und Paketgeschäft von Siemens Logistics in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres werden wir unser sogenanntes Deleveraging jedoch fortsetzen und unseren Verschuldungsgrad weiter reduzieren. Wie Roland Busch bereits erwähnte, werden wir unseren Aktienrückkauf bereits im Rahmen des bereits bestehenden Programms deutlich und buchstäblich ab morgen beschleunigen. Das Pension-Defizit wurde zum 31.03. auf einem historisch niedrigen Stand von 2,2 Milliarden Euro reduziert. Wir erwarten allerdings, dass sich die Auswirkungen der Inflation zum Ende des Geschäftsjahres in den versicherungsmathematischen Bewertungen gegenläufig niederschlagen werden. Lassen Sie mich nun einige wichtige Posten und Erwartungen zusammenfassen, die unseren Ausblick für das Geschäftsjahr 2022 basierend auf den Ergebnissen des ersten Halbjahres untermauern. Sie sehen auf dieser Folie die zunehmend greifbaren Ergebnisse unserer Strategie zur Portfoliooptimierung im Geschäftsjahr 2022. Insgesamt erwarten wir aus diesen vier größeren Transaktionen Gewinne, die sich auf etwa 2,1 bis 2,3 Milliarden Euro in unserem Gewinn nach Steuern belaufen werden. Die genaue Summe hängt natürlich vom finalen Abschluss der Transaktionen ab. Der Abschluss der Verkäufe des Post- und Paketgeschäfts von Siemens Logistics sowie von Unix Traffic wird nun für beide Einheiten in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres erwartet. Der genaue Zeitpunkt richtet sich natürlich jeweils nach den entsprechenden noch ausstehenden behördlichen Genehmigungen. Diese Folie gibt Ihnen einen aktualisierten Überblick über alle Posten außerhalb der industriellen Geschäfte und unsere entsprechenden Erwartungen für das Geschäftsjahr 2022. Einige wichtige Themen möchte ich hervorheben. Trotz der russlandbezogenen Belastungen im zweiten Quartal erwarten wir aus heutiger Sicht, dass sich die operativen Ergebnisse von SFS im Geschäftsjahr 2022 im unteren Bereich des Zielkorridors von 15-20% für die Eigenkapitalrendite bewegen werden. Bei der im Rahmen der regulatorischen Vorgaben geplanten Abwicklung des SFS-Leasinggeschäfts in Russland können weitere negative Effekte zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht ausgeschlossen werden. Für eine verlässliche und qualifizierte Bewertung ist es zu diesem Zeitpunkt jedoch noch zu früh. Für die Portfolio-Companies gehen wir von einem positiven Ergebnis zwischen 1,4 und 1,6 Milliarden Euro aus. Dieses Ergebnis ist ein beeindruckender Beweis dafür, dass unsere Strategie nachhaltiger Wertschaffung bei den Portfolio-Companies erfolgreich umgesetzt wird. Für die verbleibenden vollkonsolidierten Einheiten fahren wir damit fort, die Margen weiterhin kontinuierlich zu verbessern und alle strategischen Optionen zu prüfen. Für unsere At-Equity-Beteiligung von Siemens Energy antizipieren wir eine begrenzte Verbesserung unseres Ergebnisanteils gegenüber dem Vorjahr gemäß den Erwartungen von Siemens Energy. Wir sind mit der aktuellen Entwicklung keineswegs zufrieden. Der Aktienkurs von Siemens Energy war zuletzt sehr volatil und wir erhoffen uns von dem anstehenden Kapitalmarkttag der Siemens Energy am 24. Mai eine klare Perspektive und mehr Planungssicherheit. Wie Ihnen bereits bekannt ist, nehmen wir weiterhin an, dass sich die einschlägigen Belastungen aus der Kaufpreisallokation bei Siemens Energy für die Siemens AG auf knapp 100 Millionen im Laufe des Jahres belaufen werden. Innerhalb der Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte, die im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen erworben werden, den sogenannten PPAs, erwarten wir nun rund 950 Millionen Euro infolge der finalen Bewertung der Varian-Transaktion. Für den Posten Finanzierung, Konsolidierungen und sonstige Positionen gehen wir für das Geschäftsjahr 2022 von einem negativen Betrag in Höhe von 300 Millionen aus. Die Steuerquote erwarten wir weiterhin zwischen 25-29%. Darin sind Effekte aus potenziellen Steuerreformen wie immer nicht berücksichtigt. Und damit, meine sehr geehrten Damen und Herren, kommen wir nun zum Ausblick. Wir bestätigen unsere finanziellen Ziele für das Geschäftsjahr 2022 für den Siemens-Konzern. Diese basieren auf der Annahme eines anhaltenden Wachstums des weltweiten Bruttoinlandprodukts. Ferner unterstellen wir, dass sich Herausforderungen für unsere Geschäfte aus Covid-19 sowie Engpässe in den Lieferketten im verbleibenden Teil des Geschäftsjahres 2022 nicht verschärfen werden. Unter diesen Voraussetzungen erwarten wir, dass unser industrielles Geschäft weiter profitabel wachsen wird. Wir erwarten für den Siemens-Konzern ein Umsatzerlöswachstum auf vergleichbarer Basis von 6-8% und ein Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatzerlösen von über 1. Digital Industries erwartet im Geschäftsjahr 2022 ein Umsatzerlöswachstum auf vergleichbarer Basis von 9-12% sowie eine Ergebnismarge zwischen 19-21% zu erreichen, einschließlich der erwarteten Verminderung von bis zu 2 Prozentpunkten in Verbindung mit dem schnellen Hochlauf der strategischen Umstellungen eines Teils seines Softwaregeschäfts auf Software as a Service. Smart Infrastructure erwartet im Geschäftsjahr 2022 ein Umsatzerlöswachstum auf vergleichbarer Basis von 6-9% und eine Ergebnismarge zwischen 12-13%. Mobility erwartete bislang für das Geschäftsjahr 2022 ein Umsatzerlöswachstum auf vergleichbarer Basis von 5-8% und rechnet nun mit Umsatzerlösen auf Vorjahresniveau. Die Ergebnismarge wird zwischen 10-10,5% erwartet unter der Annahme, dass der voraussichtliche Gewinn aus dem Verkauf von Unix Traffic ausreicht, die Belastungen infolge der gegen Russland verhängten Sanktionen auszugleichen. Wir erwarten weiterhin, dass wir durch das profitable Wachstum unseres industriellen Geschäfts ein höheres, unverbessertes Ergebnis je Aktie für den Gewinn nach Steuern vor Effekten aus der Kaufpreisallokation in einer Bandbreite von 8,70 Euro bis 9,10 Euro erreichen werden gegenüber 8,32 Euro im Geschäftsjahr 21. Der Gewinn nach Steuern enthielt im Geschäftsjahr 21 einen positiven Beitrag auf Verkaufs- und anderen portfoliobezogenen Gewinnen von insgesamt 1,5 Milliarden Euro. Wir nehmen für das Geschäftsjahr 22 einen positiven Ergebnisbeitrag aus portfoliobezogenen Themen in ähnlicher Höhe nach Abzug der Belastungen in Verbindung mit Russland an. Portfoliobezogene Ergebnisse umfassen unter anderem die Verkäufe von Unix Traffic und des Brief- und Paketabwicklungsgeschäfts von Siemens Logistics sowie unseres Anteils an Valeo Siemens e-Automotive. Von diesem Ausblick sind Belastungen aus rechtlichen und regulatorischen Themen wie immer ausgenommen. Ich bedanke mich für Ihr Interesse, übergebe das Wort zurück an Florian Martens und freue mich auf Ihre Fragen.
Vielen Dank, Ralf Thomas. Vielen Dank, Roland Busch. Wir haben nun Zeit für Ihre Fragen. Vorab dazu noch ein Hinweis. Aus technischen Gründen können wir deutsch- und englischsprachige Fragen leider nicht mischen. Wir beginnen mit den Fragen auf Deutsch. Wenn Sie sich in die englischsprachige Konferenz eingewählt haben, stellen Sie Ihre Fragen bitte dort auf Englisch und wir werden sie dann auch auf Englisch beantworten und die Konferenz in Englisch beenden. Und damit übergebe ich nun an den Operator für das Prozedere zu Ihren Fragen. Dankeschön.
Dankeschön, Herr Martin. Falls Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte die Null-Taste gefolgt von der Ziffer 1 auf Ihrem Telefon. Bitte drücken Sie die Tastenkombination zügig hintereinander. Der Operator wird Sie dann für die Fragerunde registrieren. Wir bitten nun um die erste Frage. Die erste Frage ist von Axel Höppner vom Handelsblatt. Ihre Leitung ist nun geöffnet.
Guten Morgen allerseits. Ich hätte kurze Nachfragen zu Russland und zwar, was ist die Begründung, dass es technisch nicht mehr möglich ist, weil keine Ersatzteile da sind oder sozusagen moralische, politische Gründe? Und wartet die Züge jetzt jemand anderes, zum Beispiel ein russischer Joint Venture Partner, oder wird die Wartung nicht mehr stattfinden? Und die zweite Frage strategisch, es wird ja von den Kapitalmärkten zum Teil immer noch beklagt, dass es einen Bewertungsabschlag gibt. Kommt dann noch ein Zuckerl sozusagen für die Investoren wie höhere Aktienrückkäufe oder ein großes Strategieprogramm oder konzentrieren Sie sich auf Liefern und Übertreffen? Danke.
Ja, schönen Dank und guten Morgen, Herr Höppner. Also zunächst mal zu Russland. Das ist, glaube ich, einfach nur die konsequente Umsetzung der Sanktionen, die wir sehen. Wir haben ja schon gesagt, dass wir keine Teile mehr ins Land geliefert haben, uns sofort gestoppt haben, uns das angeschaut. Das heißt, unsere Pipeline, also für den Vertrieb bei DISI, die läuft aus. Wir, wie gesagt, durch das Umsetzung der Maßnahmen. Und jetzt geht es darum, das sozusagen sukzessive das runterzufahren. Wir müssen natürlich auch respektieren, dass wir vor Ort Leute haben und das anständig machen müssen. Was zum Beispiel den Service anbelangt, Sanktionspaket 1 war schon scharf, bei Sanktionspaket 2 waren dann auch nochmal bis hin zu Schmierstoffen mit drauf. Also das heißt, die Umsetzung dieser Sanktionen heißt definitiv, dass wir den Service einstellen. Das haben wir also eben konsequent umgesetzt. Wir haben das so, wir haben das respektvoll gemacht. Wir haben unseren Kunden eine Vorwarnung gegeben von einigen Wochen und setzen das jetzt um. Was das Joint Venture anbelangt, da sprechen Sie das Uraloco Joint Venture an, wo wir Züge fertigen. Auch da geht es darum, dass wir, das sind ja Lostochas oder Siemens Lokomotiven, ohne einen Antrieb, ohne eine Bremse, fertigen wir nicht. Das heißt, das ist einfach nur konsequent jetzt umzusetzen und daraus zu gehen. Das Schließen von operativen Einheiten unter dem lokalen Recht ist nicht ganz so einfach. Das ist der Grund, warum wir auch sagen, wir machen das jetzt geordnet und es dauert eben seine Zeit, um da auch keine Fehler zu machen. Höchste Priorität hat bei uns immer auch, haben uns die Kolleginnen und Kollegen in Russland, dass wir dafür sorgen, dass wir denen anständig umgehen und dass die auch nicht in Gefahrensituationen kommen. Zu der Bewertung, ich meine natürlich, es bietet sich nicht an, jetzt den Rückkauf zu beschleunigen, das ist ganz klar, aber unser Fokus ist natürlich auf einfach schlichtweg operative Performance, also Wachstum auf der Topline. Sie sehen, wir haben einen tollen Job gemacht, wir können liefern, wo es andere nicht tun. Die Automatisierung ist um 16% gewachsen. Wir haben definitiv Marktanteile geholt. Wir spielen also auch die Stärke unseres Portfolios aus und schauen, dass wir damit auch eine ordentliche Profitabilität kriegen, um damit natürlich am Kapitalmarkt zu überzeugen. Aber ein beschleunigter Rückkauf bei der momentanen Bewertung ist natürlich auch sehr attraktiv. Nicht nur für uns, sondern auch für unsere Shareholder.
Dankeschön.
Gerne.
Die nächste Frage ist von Alexander Hübner von Reuters. Ihre Leitung ist nun geöffnet.
Ja, guten Morgen. Bei mir geht ein bisschen in eine ähnliche Richtung zu Sanktionen, haben Sie sich ja schon geäußert. Herr Thomas, bei Siemens Energy hört sich von Quartal zu Quartal drängender und unzufriedener an. Sie sitzen ja da auch mit dem Aufsichtsrat. Was muss oder was soll denn da passieren oder wie üben Sie Druck auf Siemens Energy aus, dass das Ganze in die richtige Richtung sich bewegt? Zweitens bei den Portfolio Companies, Sie haben ja berichtet, dass es eigentlich operativ mittlerweile da ganz gut läuft. Der größte Brocken ist ja jetzt noch Large Drives, da gab es jetzt wieder Appelle an Sie, dass man doch umdenken sollte. Andere sagen, das lässt sich im Moment eh nicht vernünftig verkaufen. Gibt es da bei Ihnen ein Umdenken oder wäre sowas möglich, dass man sagt, jetzt in der veränderten Lage könnten wir uns das Ganze noch mal überlegen und das doch längerfristig behalten?
Ja, vielen Dank, Herr Hübner, für zwei interessante Fragen. Ich beginne mal mit der ersten, die Siemens Energy. Sie haben ja auf meine unterschiedlichen Hüte schon hingewiesen in dem Zusammenhang. Ich trage heute ausschließlich den Hut der Siemens AG. Und wenn wir gesagt haben, wir sind unzufrieden, dann sind wir sicher nicht die einzigen Aktionäre, denen das so geht, Aktionäre der Siemens Energy. Was soll da passieren? Das ist die bestmögliche Frage für das Management der Siemens Energy, die Sie sicher dort auch schon gestellt haben und weiter stellen werden. Wir sind genau wie Sie gespannt darauf, was das Management-Team um den Christian Bruch herum am Capital Market Day sagen wird. Das wird wegweisend, davon gehen wir aus, sonst wird man keinen Capital Market Day machen für den Weg nach vorne. Und zum Thema Druck machen, ich glaube, das Team macht sich schon selbst ausreichend Druck und hat ja auch Maßnahmen ergriffen, an der Quelle der Herausforderung tätig zu werden. Mit dem Jochen Eickhout, das ist ein extrem erfolgreicher Restrukturierer und Sanierer, gewechselt ins operative Management der Siemens Gamesa Renewable Energies. Und mit Herrn Dawidowski ist ihm jemand gefolgt, den wir auch aus eigener Historie gut kennen. Die beiden wissen, was sie tun, aber die können natürlich auch nicht hexen oder über Wasser gehen. Deshalb, glaube ich, verdienen die beiden die ausreichende Zeit, um sich eine Meinung zu bilden, was am besten zu tun ist und es dann erfolgreich umzusetzen. Was die Portfolio-Companies anbelangt, freut mich Ihr Lob natürlich, dass es mittlerweile gut läuft, wie Sie das nennen. Das sehen wir auch so. Wir haben da ja besondere Rahmenbedingungen geschaffen. Ich möchte es nicht alles wiederholen, aber warum gibt es die Portfolio-Companies? Nicht, weil diese Assets nicht attraktiv sind. Es sind erfolgreiche Geschäfte, die aber von ihrer industriellen Struktur, von der Art und Weise, wie wir die Märkte bearbeitet, von den Technologien, die dort zur Anwendung kommen und auch manchmal eben einfach von der Frage, wie solche Geschäfte zu führen sind, eher in mittelständischen Strukturen erfolgreiche Wettbewerber haben. All das hat uns dazu gebracht, Schluss zu folgern, dass wir diese Geschäfte auch anders behandeln müssen, ihnen mehr operative und unternehmerische Freiheit gewähren wollen und müssen. Und das Ergebnis, das Sie jetzt sehen, sind einmal die besseren operativen Ergebnisse, die natürlich auch nicht spurlos, also auch hier geht natürlich Russland, Logistikketten, Inflation und alles, was wir in den Medien und auch an anderen Stellen besprechen, geht auch an denen nicht spurlos vorüber, aber die schlagen sich in der Tat sehr gut und wir haben, glaube ich, mit den Schritten jetzt zuletzt für das Paketsortierungsgeschäft gezeigt, dass es sich um attraktive und auch im Wert dann kristallisierte Erfolgsgeschichten handeln kann. Wir sehen keinen Grund, diese grundsätzlichen Überlegungen in Frage zu stellen. Es ist natürlich immer eine Frage des Timings. In Zeiten, in denen so viele Herausforderungen gleichzeitig auf dem Tisch liegen, muss man sich immer die Frage stellen, was genau man jetzt und ausgerechnet jetzt tut. Aber die Grundorientierung, dass wir jedes dieser Geschäfte durch die Full Potential Pläne, so nennt man das, also bestmögliche Ausrichtung auf die Zukunft mit ausreichend Ressourcen ausstatten, denen dann die Zeit geben zu beweisen, dass sie auch umsetzen können und auf diesem Weg dorthin dann immer wieder auch nachdenken darüber, wo und wie dieses Geschäft denn die beste Heimat für sich selbst finden kann und für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Da fühlen wir uns eher bestärkt, denn infragestellend.
Okay, danke.
Die nächste Frage ist von Christoph Rührmeier von dpa. Ihre Leitung ist nun geöffnet.
Ja, guten Morgen. Zwei Fragen. Zum einen würde ich gleich zu Large Drives nochmal nachfragen wollen. Es ist ein bisschen Exegese nötig zu dem, was Sie gesagt haben für mich. Ich würde es so interpretieren, grundsätzlich am Verkauf kein Zweifel, aber man lässt sich da schon noch gründlich Zeit, vielleicht auch ein bisschen länger. Liege ich da richtig oder bin ich da im Wald? Und die andere Frage, ohne den Effekt der Russlandschließung hätten wir die nächste Prognoseerhöhung gesehen, denn wenn ich mir so anschaue, DI und SI geht ja eigentlich hoch, nur Mobility zieht runter. Das wären meine Fragen, danke.
Ja, vielen Dank, Herr Rührmeier. Ich weiß natürlich nicht, ob Sie im Wald stehen, weil wir uns ja nicht sehen können, aber zur LDA ist es so, wie ich es gesagt habe und wie wir es auch schon die letzten 2-3 Jahre gesagt haben, es geht nicht darum, einen Verkauf, eine Zeitachse dafür oder Sonstiges möglichst früh und intensiv zu diskutieren, sondern es geht darum, diesen Geschäften eine Plattform zu geben, wo sie sich bestmöglich entfalten können. Das LDA-Management hat extrem erfolgreich die letzten 2 Jahre gewirtschaftet und war und ist auf einem guten Pfad. Die Rahmenbedingungen, die ich gerade angesprochen habe, treffen ja nicht nur die LDA, sondern die gesamte Weltwirtschaft. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass die Anzahl und die Intensität der Herausforderungen, die wir in den Weltmärkten im Augenblick sehen, schon sehr herausragend und hoffentlich für die Zukunft eine Ausnahme bleibt. Dazu kommt dann Inflation und Zinsängste, wenn ich das so nennen darf. Das sind alles Ingredienzien, die einen eher vorsichtig machen. Und um das Bild aus dem Wald wieder aufzunehmen, wenn es neblig ist im Wald, dann überlegt man sich ja auch die Schritte, die man macht, sehr gut. Und genauso sind wir auch unterwegs. Wir sehen uns in keinster Weise irgendwelchen Druck ausgesetzt, weder zeitlich noch inhaltlich. Und wir möchten, dass dieses Geschäft die bestmöglichste Zukunftsperspektive hat. Die schaffen wir erst durch Performance und dann werden wir weitersehen.
Zur Mobilität kann ich was sagen. Also im Moment, klar, Sie haben das natürlich gesehen, dass der größte Einfluss, der kommt natürlich aus dem Russland-Effekt und beeinträchtigt auch, da fehlen natürlich dann auch die entsprechenden Deckungsbeiträge, aber wir würden auch ohne den Russland-Effekt, würden wir leicht wachsen, würden eine Profitabilität von ca. 8,5% sehen. Liegt daran, dass wir in der Tat jetzt auch Zulieferprobleme haben, teilweise auch nicht nur im Rolling Stock, sondern wir sehen das auch in Rail Infrastructure, da geht es um Schlüsselkomponenten, die wir nicht kriegen und dann eben den Umsatz nicht rauskriegen oder eben teuer einkaufen müssen, Materialpreise gehen nach oben und auch Covid. Also wir haben natürlich Fertigungen, die unter Volllast sind, die also zum Beispiel in Sacramento, USA oder auch in Krefeld. Und wir haben jetzt in der Tat halt viele Omikron-Fälle, das heißt, es fehlen Menschen am Band und damit läuft es ein bisschen stockend. Wir hoffen, dass das wieder in Ordnung kommt in den nächsten Monaten, aber das ist der Effekt, den Sie sehen. Gleichwohl nach wie vor eine ordentliche Performance und auch wenn Sie nach links und rechts schauen, Benchmark-Profitabilität haben wir immer noch.
Entschuldigen Sie, da habe ich ganz offensichtlich meine Frage vorhin schlecht oder missverständlich gestellt gehabt. Mir ging es darum, man ist ja aus den vergangenen Quartalen von Ihnen gewöhnt, neues Quartal, neue Prognoseerhöhung, diesmal mal einfach nur eine Bestätigung. Und jetzt die Frage, dass es nur eine Bestätigung geworden ist, der Prognose ist, dass letztlich der Effekt von Russland der Mobility runterzieht und damit den Gesamtkonzern ein Stück weit auch oder hätten Sie auch ohne den Russland-Effekt die Prognose nur bestätigt? Zugegebenermaßen eine eher fiktive Frage.
Also ist eine komplexe Frage mit viel Konjunktiven, um ehrlich zu sein. Und wir müssen ja mehr in Imperativen denken, was ist zu tun, damit es nach vorne so gut wie möglich läuft. Und da fühlen wir uns in der Position der Stärke, um ehrlich zu sein. Eine Bestätigung der Prognose in den aktuellen Rahmenbedingungen halte ich für eine sehr positive Nachricht. Das gilt auch für Wettbewerber und Unternehmen in anderen Industrien dieser Tage. Und wir sehen uns einmal in der Situation, dass wir Ihnen eine sehr hohe Transparenz liefern können, ob der Komplexität der Lage. Wir haben Ihnen auch sehr klar formuliert, wo wir welche Geschäfte erwarten. Das gilt für die DI, für die SI, für die Mobility, wo das Zentrum der Russland-Effekte zu sehen ist. Das haben Sie ja richtig dargestellt. Und wir sind auch in der günstigen Situation, dass wir einmal durch rechtzeitig eingeleitete und erfolgreich umgesetzte Portfoliomaßnahmen jetzt eine Situation haben, selbst diesen 572 Millionen Effekt, den wir auf Nachsteuerbasis im zweiten Quartal aus Russland zu verzeichnen haben, zu kompensieren, ohne die Prognose anzufassen. Und ein letzter, aus meiner Sicht extrem wichtiger Punkt ist der Umstand, dass trotz all dieser Herausforderungen unsere Unternehmen in der Lage ist, auch unter widrigsten Bedingungen eine sehr starke Cash-Performance an den Tag zu legen. Das ist aus meiner Sicht ein extrem wichtiger Punkt. Das gelingt nicht allen Unternehmen und darauf sind wir auch stolz, weil wir ein schlagkräftiges Team weltweit haben, das auch in schwierigen Rahmenbedingungen den Fokus nicht verliert und trotzdem sich auch in wichtigen humanitären Dingen engagiert, wie Roland Busch hier ausgeführt hat.
Vielen Dank.
Die nächste Frage ist von Michael Flemig von der Börsenzeitung. Ihre Leitung ist nun geöffnet.
Ja, guten Tag, Michael Flemig, Börsenzeitung. Drei Fragen habe ich zu China, zur Konjunktur und zu den Verwaltungskosten. Zu China, Herr Busch, Sie hatten geschildert, wie Geopolitik das Siemens-Geschäft direkt beeinflussen kann. Welche Folgerungen ziehen Sie denn aus den Erfahrungen im Russland-Geschäft für China? Sind da strukturelle Änderungen in irgendeiner Art notwendig, falls man irgendwann mal mit ähnlichen Situationen und Sanktionen dort konfrontiert sein sollte? Zweite Frage zur Konjunktur. Sie hatten, Herr Thomas, gesagt, Sie sehen erste Anzeichen einer gewissen Normalisierung der Wachstumsdynamik. Am Auftragseingang ist es direkt nicht erkennbar. Wo sehen Sie denn diese Anzeichen? Und die dritte Frage, die Kosten für Verwaltung und Vertrieb sind um 20% gestiegen, sowohl im Halbjahr als dann auch im Quartal. Woran liegt das? Danke.
Ja, guten Morgen, Herr Flemig. Ich fange mal mit dem Thema China an. Zunächst mal, wenn man jetzt vergleicht Russland und China, dann warne ich immer ein bisschen. Die meisten DAX-Konzerne sagen, sie haben 1,5% Umsatz in Russland. Und wenn man dann fragt, wie viel denn in China, dann reden wir über 10, 20, 40%. Das heißt, das ist also, das spielt man einfach schlicht in einer ersten anderen Größenordnung. So, da muss man unterscheiden zwischen dem Markt und den Zulieferketten. Der Markt als solches, Sie wissen, China, das GDP von China ist ungefähr 25% von dem der Welt. Danach kommt lange nicht. Also wir, Deutschland liegt bei 6 und dann kommen alle, viele andere Länder sind bei 3. Also der Markt ist einfach so groß, an dem kommt keiner vorbei, genauso wenig wie an dem amerikanischen. Das heißt, an der Stelle, Schlussfolgerung heißt, klar, wenn man immer über Diversifizieren der Märkte spricht, also was den Marktzugang anbelangt, das ist ein langfristiger Prozess. Wir sind in fast allen Ländern zugegen, also auch in Wachstumsländern wie Indien, oder wir arbeiten jetzt, wie Sie wissen, auch in Ägypten an Mobilitätsprojekten. Das heißt, natürlich haben wir das Potenzial, aber wie gesagt, und der Markt für uns ist so entscheidend, dass wir an der Stelle nach wie vor sehen, wir würden auch keinen Grund sehen, warum sich das ändern würde, was da momentan passiert. Anders ist es bei Zulieferketten, da gibt es gewisse Abhängigkeiten, die sind vielleicht nicht gesund. Da muss man sich überlegen, kann man jetzt diversifizieren, was Zulieferer anbelangt, was Zulieferketten anbelangt. Und da sind wir nicht die Einzigen, die dran arbeiten. Im Übrigen ist das für uns eher ein Potenzial, wenn sie anfangen, Zulieferketten umzubiegen, dann heißt es halt auch häufig auch Investitionen in Fertigungen an anderen Städten, an anderen Stellen. Und das ist, oder auch Investitionen in natürlich Software, wenn sie sowas tun müssen, wenn sie ihre Designs ändern müssen. Oder eben Supply Frame, dass sie Angebot und Nachfrage zusammenbringen müssen. Für uns ideal in dem Markt, wo genau das jetzt hinterfragt wird, wie Zulieferketten ausschauen, wie ihre Resilienz sind. Und demzufolge bereiten nicht nur wir uns darauf vor und schauen uns das an, sondern auch viele, viele andere. Und das, darin sehen wir aber auch eine Chance für uns.
Danke. Ja, Herr Flemig, vielen Dank für die Gelegenheit, das Thema der Konjunktur und das, was ich damit meine, mit Normalisierung setzt ein, etwas zu präzisieren. Es ist einmal natürlich so, das hatten wir im ersten Quartal ja ausgeführt, dass durch die Notwendigkeit, die Lieferzeiten an einigen Stellen zu verlängern und überhaupt also Lieferfähigkeit zu gewährleisten, dann einerseits gewisse psychologische Effekte wohl ausgelöst hat, dass dann die Bestellmengen erhöht worden sind in der Hoffnung bei einigen Kunden, auch wenn ich selbst mich als Kunde von unseren Zulieferern sehe, ist man dann eher großzügiger mit den Beständen, hatten wir ja auch kommentiert, dass man Sicherheitsbestände dann für die eigene Lieferfähigkeit anlegt. Also da gibt's oder gab's ein Artefakt, nenne ich jetzt mal so, das sich zwar noch nicht völlig weggemändelt hat, aber das schon deutlich geringer ist, als das im ersten Quartal der Fall war. Zum Zweiten, weil Sie ja auch die Konjunktur und die Makroökonomie thematisiert haben, ist es natürlich so, dass mit der Geldmengen- und Zinspolitik auch Ziele verfolgt werden, die dann vielleicht nicht sofort, aber im Laufe der nächsten Monate dann auch Wurzeln schlagen werden in ihren, von den Maßnahmen her, wie Effekte sehen werden. Dazu kommt, dass alle Unternehmen in dieser Kostenpreissituation sind, die wir auch thematisiert haben. Und dass wir da zunehmend dann, vielleicht noch nicht sofort, aber im Laufe der nächsten 2-3 Quartale, dann auch eine neue Normalität sehen werden. Also diese Kompensationsnotwendigkeit, Kostenverteuerungen in der eigenen Zulieferkette und bei Arbeitskräften und bei allen anderen Einsatzfaktoren, die es braucht, um Unternehmen erfolgreich zu führen, dann durch erhöhte Produktivität und auch durch Preiserhöhungen dann weiterzugeben. Zum Teil vertraglich, zum Teil eben durch zusätzliche Maßnahmen und Produktivitätsbemühungen. All das hat, glaube ich, jetzt in den letzten 1-2 Quartalen eine besonders hohe Schwungmasse erreicht, ja, die nicht weg ist und die nachschwingt, so wie das bei Schwungmassen so der Fall ist, aber die meines Erachtens jetzt dann auch wieder auf eine neue Normalität zustrebt. Wo die genau zu verorten ist, das wissen wir nicht. Wir hatten ja mehrfach darauf hingewiesen, dass Lieferkettensituationen wie in China um Shanghai herum eine zentrale Rolle spielen könnten, aber auch allgemeine Situationen, wie verschärft sich die Verfügbarkeit von Schlüsselkomponenten für wesentliche Industrien. Also es ist ein sehr komplexes Konvolut an Einflussfaktoren und was wir sehen ist das ist nicht mehr da, sondern was wir sehen, es wird erstens damit umgegangen, daraus ergibt sich eine gewisse Normalisierung und auch die besonders hohen Ausschläge, ja, also Eindeckung mit Sonderbeständen, um lieferfähig zu sein, Lieferzeitverlängerungen, die sich dann in extrem hohen Backlogs niederschlagen und so weiter, das war damit gemeint. Wir haben Indikationen eigentlich querbeet, dass diese Abschwächung der Extrema, so hätte ich es vielleicht besser formulieren sollen, begonnen hat einzusetzen, aber wir sind noch lange nicht im New Normal im Sinne, dass ich Ihnen beschreiben könnte, wie es auf Dauer dann im eingeschwungenen Zustand sein wird. Mhm. Der Punkt nach den Vertriebs- und Verwaltungskosten, sehr gute Beobachtung wie immer, die sind nach oben gegangen. Das ist zum einen natürlich durch Preissteigerungseffekte, Inflationsaspekte getrieben, auf der anderen Seite aber auch durchaus gewollt, weil das erhebliche Volumenswachstum, das wir seit einiger Zeit verzeichnen, unterlegen wir ja auch mit Investitionen. Und diese Investitionen, die sind nicht nur in CapEx, R&D, sondern auch in Vertriebsmannschaften sehr selektiv an den Stellen, wo wir nachhaltiges Wachstum erwarten, hatte Roland Busch schon bei Amtsantritt, wenn ich das so sagen darf, ja ganz klar formuliert, dass wir auf dem Wachstumspfad selektiv und nachhaltig investieren wollen. Dazu gehören natürlich auch Vertriebsmannschaften. Und dann ist es natürlich auch so, ich hatte das ja schon erwähnt in meinem Beitrag, dass wir an einigen Stellen Bonifikationen für höhere Geschäftsvolumina zurückgestellt haben, die dann natürlich auch in den entsprechenden Kostenstrukturen wirken. Sie dürfen versichert sein, ich werde den Fokus und Blick auf die Kostenstruktur auch in dem Wachstumsszenario weiterhin scharf halten.
Vielen Dank, Herr Thomas, Herr Busch.
Die nächste Frage ist von William Boston von The Wall Street Journal. Ihre Leitung ist nun geöffnet.
Ja, guten Tag. Vielen Dank, dass Sie meine Frage annehmen. Ich wollte auf das Russland-Geschäft zurückkommen und zwar zwei Fragen. Also ich finde in den Statements keine So wie, Details über die Größe des Geschäfts, was es für Siemens bedeutet. Vielleicht habe ich das einfach nicht gefunden. Das ist die eine Frage. Die andere ist, warum jetzt? Es gibt Ankündigungen schon seit Februar von Unternehmen, die sich aus Russland zurückziehen. Und Siemens auch in der Vergangenheit hat immer versucht, das Geschäft aufrechtzuerhalten. Warum machen Sie das jetzt und können Sie das dann so in dem Zusammenhang Wandel durch Handel, die deutsche Devise, was der Außenhandel angeht, die Hoffnung, Dinge zu ändern? Also ist das jetzt für immer tot? Also funktioniert nicht und jetzt ziehen Sie zurück? Danke.
Also zum ersten Punkt, wenn Sie fragen, was die Größenordnung ist, also wir haben ca. 3000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort, der Umsatz beträgt ca. 1% des Siemens-Umsatzes, wir reden über ca. 1 Milliarde Umsatz. Wir haben dort ein DISI-Geschäft im paar hundert Millionen Bereich, der größte Anteil ist natürlich Mobilität. Das, wir haben da eine lokale Fertigung, wir haben auch einen großen Auftragsbestand, weil wir langfristige Servicegeschäfte haben. Das heißt, deswegen sehen Sie den Einfluss natürlich vor allen Dingen im Q2 jetzt zum Beispiel, der Einfluss auf den Auftragseingang liegt bei 100 Millionen, Umsatz 200 Millionen. Das ist so eine Größenordnung, die wir haben. Und wie gesagt, der Löwenanteil schlägt bei Mobility auf. Es ist alles Non-Cash-Effekte, also diese Abschreibung von Werten. Diese 600 Millionen sind einfach Wertabschreibungen. So, warum jetzt? Also erstmal, ich muss das mal klarstellen. Wir haben unmittelbar nach dem Ausbruch des Krieges haben wir die Lieferungen nach und die Geschäfte in Russland eingestellt. Wir haben auch Leute auf bezahlten Urlaub geschickt. Das heißt, de facto läuft da nichts mehr. Der Service, der ist noch auf Basis der nicht sanktionierten Teile weitergelaufen. Das liegt daran, dass wir auch vertragliche Beziehungen haben. Also Sie müssen da echt aufpassen, dass man da keine Fehler macht. Das war aber auch wirklich auf einem sehr niedrigen Niveau, weil wenn Sie schon keine Antriebe oder Bremsen mehr einbauen können, dann können Sie de facto auch keinen ordentlichen Service mehr machen. Und man muss das sehr, sehr genau bewerten, was man tut, wie man auch die, das gibt ja nach wie vor Gesetze, an die man sich zu halten hat. Übrigens, Verträge sind nach internationalem Recht und die müssen wir einhalten. Und auf der Basis haben wir eine Bewertung gemacht, entsprechend auch Kunden informiert, sich um unsere Mitarbeiter gekümmert und machen jetzt den ordentlichen Rampdown, wie sich das eben gehört. Wir respektieren dort auch natürlich, dass wir haben auch private Kunden, wir sind seit 170 Jahren im Land, aber wir sind ganz, ganz konsequent dabei, unterstützen das auch, die Sanktionen umzusetzen, damit sie auch ihre Wirkung zeigen.
Und die zweite Frage?
Die zweite war, ob wir da für immer gehen? Oder
es geht um insgesamt das Doktrin Wandel durch Handel. Also sehen Sie das in der Zukunft, dass Sie nicht so geduldig mit autoritären Staaten sein können, dass die Welt sich verändert hat. Und
Verstehe. Vielen Dank. Zunächst mal, ich warne davor und finde es auch nicht gut, dass wir über autoritäre Staaten oder Autokratien reden. Ich glaube, jedes Land hat verdient, eine eigene Betrachtung zu haben. Wir müssen das auch wirklich sehr, sehr differenzieren, das Erste. Das Zweite ist, das ist immer Wandel durch Handel, dass man sagt, man würde jetzt ein System verändern, in dem man Handel miteinander betreibt. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass das Schlechteste ist, eben nicht miteinander zu handeln, nicht miteinander zu sprechen, weil ich glaube, eine Welt, in der es gar keine Abhängigkeiten mehr durch Austausch von Waren gibt, auch Technologien, halte ich für eine noch instabilere und schwierigere Situation. Also demzufolge, ich bin nach wie vor der Meinung, dass ein offener Markt mit einem Handel, mit einem Austausch ein sehr, sehr guter ist. Und letztendlich, ich sage auch immer, das Entscheidende ist, dass sie eine gewisse Stärke zeigen. Stärke wäre halt natürlich der deutsche Markt, der europäische Markt, aber auch Technologien. Denn solange wir Technologien haben, die andere Nationen brauchen, um letztendlich ihre Geschäfte aufrechtzuerhalten, ihre Wirtschaft zu betreiben, ist es natürlich einfach ein starkes Argument. Und letztendlich, wo Sie einen Punkt haben, ist, wir müssen uns auf Abhängigkeiten konzentrieren, Zulieferkette, sind es Primärenergie oder auch Rohstoffe, bestimmte Rohstoffe, seltene Erden oder Kobalt, Nickel, was auch immer, dass man da sich sozusagen diversifiziert und nicht in eine bilaterale Abhängigkeit bringt. Das sind, glaube ich, die Konsequenzen, die wir alle daraus ziehen und wo auch viele dran arbeiten. Und das ist aber auch, muss man auch dazu sagen, das ist ein etwas längerer Weg. Das geht nicht in wenigen Jahren, sondern da braucht man jetzt einfach einen langen Atem und muss das sukzessive aufbauen.
Dankeschön.
Ich danke für die Frage.
Die nächste Frage ist von Ilka Koplin von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ihre Leitung ist nun geöffnet.
Ja, guten Morgen. Ich habe noch mal eine Verständnisfrage zu Russland. Ich hatte es so verstanden, dass in den kommenden Wochen, Monaten, zeitlich nicht eingegrenzt, nochmal ein niedriger bis mittlerer dreistelliger Millionen-Euro-Betrag das Ergebnis belasten könnte. Da wollte ich noch einmal nachfragen, ob das so korrekt verstanden ist. Und schon klar, zeitlich nicht eingegrenzt, aber sind es Wochen, sind es Monate? Kann es auch sein, dass das im neuen Geschäftsjahr dann nochmal zu Belastungen führt? Und dann hätte ich noch mal eine Frage zu China. Sie haben das so ein bisschen ausgeführt, dass Sie in Shanghai in einem Werk, in einem geschlossenen Kreislauf, haben Sie es, glaube ich, genannt, arbeiten. In einem anderen Werk fangen Sie wieder an. Insgesamt gehen Sie davon in Ihrer Prognose aus, dass sich die Situation nicht weiter verschärft. Also bisher sieht es jedenfalls in Shanghai auch nicht nach einer Besserung aus. Vielleicht können Sie da noch mal ein bisschen erklären, wie Sie da zu Ihrer Einschätzung kommen. Dankeschön.
Danke, Frau Koppin. Ich fange mal mit der ersten Frage Russland an. Also es ist so, wir haben 572 Millionen Nachsteuer an Effekten im zweiten Quartal verbucht, die allergrößtenteils nicht cash-effektiv sind. Das ist wichtig. Worum handelt es sich da? Es handelt sich um Neubewertungen von Umlaufvermögen, Forderungen, Bestände, die man dort hat, auch um Sachanlagevermögen, um immaterielle Vermögensgegenstände, um die Umsatzrücknahme für Mobility, die ich angesprochen hatte, aber auch um die Abschreibung von Buchwerten in Equity-Beteiligungen, über die wir auch gesprochen haben. Daneben dem, was schon passiert ist, gibt es einige Dinge, die können wir relativ gut vorhersehen. Was passiert in den nächsten paar Wochen? Gibt es vielleicht nochmal weitere Wertberichtigung auf Forderungen oder auf Bestände, die wir dann doch nicht abverkaufen konnten? Ja, an anderer Stelle, das weiß ich noch nicht. Diese Effekte werden sich relativ überschaubar verhalten. Da würde ich mal von dem hohen zweistelligen Millionenbetrag ausgehen, von dem man ausgehen muss, dass der in diesem Jahr noch stattfindet. Darüber hinaus gibt es aber einige Themen, die wir überhaupt nicht beeinflussen können. Zum Beispiel, falls eine Gesellschaft geschlossen wird, dann wird die entkonsolidiert und dann schlagen rechnungslegungstechnische Effekte zu. Dann wird das Eigenkapital neu angeschaut und dann gibt es Effekte, die auch in diesen niedrigen bis mittleren dreistelligen Millionenbereich fallen könnten. Die haben aber allesamt eines gemeinsam, dass sie zum allergrößten Teil nicht cash-relevant sein werden. Und deshalb sind wir an der Stelle so transparent, wie wir irgendwie möglich sein können, können Ihnen aber auch keine Scheingenauigkeit geben, dass wir vorhersehen können, wann durch möglicherweise sich verschärfende Sanktionen oder durchs Eintreten anderer Rahmenbedingungen als die wir bisher gesehen haben, sich zusätzliche Effekte ergeben. Wichtig ist für uns und hoffentlich auch für Sie, dass wir da sehr transparent sind und dass wir auch unterscheiden zwischen den Effekten der Rechnungslegung, die sich dann in der Ergebnisrechnung niederschlagen, und denen, die in der Kasse eine Rolle spielen. Deshalb ist es uns so wichtig gewesen, diesen Unterschied immer wieder klar auf den Tisch zu legen.
Zu der Frage zu China. Zunächst mal, was wir momentan vor Ort sehen, ist Folgendes. Wir haben einige Fertigungen in Shanghai und die meisten, auch die jetzt hohes Volumen für die DI zum Beispiel rausspielen, sind in Chengdu oder Nanjing. Die Städte sind noch nicht betroffen, einige davon in Shanghai schon. Teilweise gibt es auch Zulieferungen aus Shanghai zu anderen Fertigungsstandorten. Und das ist das, was Sie momentan sehen. Wir sehen, dass der Lockdown gelockert wird. Also wir können diesen Closed Loops arbeiten. Das heißt, wir können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an einen Standort schicken. Die leben dann dort vor Ort. Damit kann man eine Fertigung hochfahren, zumindest mal teilweise. Einige Fertigungen laufen dann schon wieder auf 50%, die vorher komplett geschlossen waren. Das geht jetzt auch sukzessive weiter nach oben. Wir schauen auch natürlich, wir bekommen auch Ausnahmegenehmigungen, weil wir relevante Produkte liefern, die für die Industrie relevant sind. Das übrigens auch für die Zulieferer, das ist auch mal ganz entscheidend. Das heißt nichts, wenn ich meine Fertigung hochgefahren habe und der Zulieferer kommt nicht hinterher. Und dann haben wir noch und das passiert jetzt gerade, als wie wir sprechen, die Hoffnung ist, und auch zumindest ist das der Ausblick, den wir jetzt haben, dass im Laufe des Mai diese Fertigung wieder hochfahren können, sodass wir da auf einem vernünftigen Niveau sind. Was Sie dann aber noch sehen, ist dieser Ziehharmonika-Effekt. Das sehen wir also viele Zulieferungen. Ich hatte schon gesagt, es gibt viele Schiffe, die warten, im Hafen entladen zu werden. Das heißt, das stockt dann. Das muss jetzt nochmal ausgebaut werden. Das, was ich jetzt gerade geschildert habe und dass sich das jetzt im Mai wieder auflöst, das haben wir eingeplant, so in unseren Vorhersagen, und dass das dann wieder in einen halbwegs normalen Modus kommt. Wir haben natürlich nicht eingeplant, dass jetzt nochmal viele große Städte nochmal in den vollen Lockdown gehen für Wochen. Das sehen wir momentan nicht. Ich weiß, es gibt eine Diskussion zu Peking. Es kann auch sein, dass es dann eben kleinere, selektive Lockdowns gibt, aber es ist alles Spekulation. Wir haben das gemacht, was wir heute vorhersehen können. Shanghai läuft wieder raus aus dem Lockdown und die anderen Städte, die jetzt, in denen wir zumindest auch fertigen, wo wir Zulieferungen sehen, laufen dann so weiter, wie wir es heute geplant haben. Alles andere kann man auch nur auf Sicht fahren. Ne? Das geht gar nicht anders.
Ja, vielen Dank, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, für Ihre zahlreichen und guten Fragen. Wenn jetzt noch Fragen offen geblieben sind und es tut uns leid, dass wir nicht alle beantworten konnten, bitte kontaktieren Sie uns jederzeit, natürlich hier bei uns in der Pressestelle. Wir danken Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit und Ihr Interesse. Gleich jetzt um 9.30 Uhr beginnt nämlich unsere Telefonkonferenz für Analysten mit Roland Busch und Ralf Thomas. Sie können diese auch live im Internet verfolgen unter siemens.com/analystcall. Sie hören wieder von uns spätestens am 11. August zur Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2022. Vielen Dank nochmal von allen von uns hier und einen schönen Tag. Auf Wiederhören.